Die Vertreter der Herero und Nama haben letzte Woche eine Klage bei der UN und New York eingereicht, eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland, in der sie die Anerkennung des Völkermords an den Herero und Nama fordern und nicht nur die Anerkennung, auch materielle Entschädigung. Der Völkermord an den Herero und Nama, das scheint ein Kapitel der deutschen Geschichte zu sein, das noch nicht abgeschlossen ist, ein Ereignis, über dessen Bedeutung und Folgen immer noch politisch und rechtlich gerungen wird. Dieses Ereignis wird aber auch wissenschaftlich beforscht. Und wenn man über den Völkermord an den Herero und Nama spricht, lohnt es sich meines Erachtens tatsächlich, sich zu vergegenwärtigen, was genau in welchem Kontext und aus welchen Motiven da verbrochen wurde. Um mir zu diesem Kontext einige Fragen beantworten zu lassen, habe ich jetzt Medardus Breel von der Ruhr-Universität Bochum am Telefon. Er ist Historiker und vor allem Genozidforscher. Er hat unter anderem das Buch geschrieben, Vernichtung der Herero, Diskurse der Gewalt in der deutschen Kolonialliteratur. Den Autor dieses Buches habe ich jetzt, wie gesagt, am Telefon. Guten Morgen, Herr Breel.
Guten Morgen, Herr Hohlfeld.
Der Völkermord an den Herero und Nama fand ja zwischen 1904 und 1908 statt, im Kontext der deutschen Kolonialherrschaft im Gebiet des heutigen Namibia. Dem Genozid ging ja ein Aufstand der Herero und Nama voraus. Und genau damit würde ich auch gerne beginnen. Der Aufstand richtete sich ja gegen die Kolonialherrschaft des Deutschen Kaiserreiches. Vielleicht können Sie schildern, wogegen genau haben die Herero und Nama rebelliert? Was hat zu diesem Aufstand geführt?
Wogegen haben die Herero und Nama rebelliert? Ich meine, 1884 ist Deutsch-Südwestafrika, das heutige, also Südwestafrika, das heutige Namibia, erstes deutsches Schutzgebiet geworden. Das ist die offizielle Terminologie für die deutschen Kolonien, also Schutzgebiete. Und das geht natürlich mit so einer Form von Kolonialherrschaft, geht natürlich mit sehr grundlegenden Eingriffen in überkommene Lebensstrukturen der autochthonen Bevölkerungsgruppen einher. Es hat natürlich damit zu tun, dass Südwestafrika die einzige deutsche Kolonie war, für die ein größeres Siedlungsprogramm entworfen worden ist. Also es sollte gewissermaßen ein Gebiet für deutsche Siedler werden, ein Teil des Deutschen Reiches. Damit entstanden Konflikte insbesondere mit den Herero, die als eigentlich eine Gesellschaft von Rinderhirten bezeichnet werden kann, die ihre Herden über relativ große Gebiete halt zum Weiden getrieben haben. Und wenn dann deutsche Siedler dort sind, Farmer vor allem, beginnen die Wasserstellen zu graben, Wasserstellen zu schützen, vor allen Dingen aber auch Regionen mit Zäunen abzugrenzen. Und da entsteht halt ein grundsätzlicher Konflikt mit einer solchen Gesellschaft oder Gemeinschaft, die letzten Endes geografische Zäune und Grenzen überhaupt nicht kennt, sondern ihr Vieh dort weidet, wo halt Weidegründe sind. Das ist ein Punkt. Zum anderen gibt es natürlich Einführung von einem europäischen Modell orientierten Handelsstrukturen, Geld. Leute müssen Dinge kaufen. Unter Umständen, wenn sie kein Geld haben, anschreiben lassen, dann werden Schulden eingetrieben. Und Ende des 19. Jahrhunderts hat es in Südwestafrika eine sehr große Rinderpest gegeben, wodurch große Teile der Viehbestände der Herero verendet sind, was einerseits zu einer wirtschaftlichen Krise der Herero geführt hat, zum anderen aber auch zu einer sehr starken kulturellen Krise, weil eben die Rinder gleichzeitig auch im Mittelpunkt des Weltverständnisses und eigentlich auch der Kultur der Herero gestanden haben. Und das führte letzten Endes zu sehr großen Problemen innerhalb der Herero-Gemeinschaft. Auf der anderen Seite eben sind deutsche Siedler immer offensiver und auch aggressiver gegen die autochthonen Bevölkerungsgruppen vorgegangen. Es gibt also massive Übergriffe gegen Herero-Frauen im Sinne von sexueller Gewalt, Vergewaltigung, aber eben auch Formen von sehr rigoroser Eintreibung von Schulden, einhergehend mit Prügelstrafen und so weiter und so fort. Und im Januar 1904 haben sich die Herero dann eben gegen die deutsche Kolonialherrschaft empört und auch mit Gewalt erhoben.
Es sind ja zwei Aufstände gewesen, die zeitlich kurz nacheinander sozusagen zeitlich versetzt aufeinander folgten, und die Niederschlagung dieser Aufstände hat dann den Verlauf eines Genozids angenommen. Wenn wir die personellen Verflechtungen dieses Genozids zurückverfolgen, dann führt uns das ja tatsächlich auch in die Nähe unseres Sendegebietes, also der preußische Offizier Lothar von Trotha, der kam ja aus Magdeburg und gehört eben zu diesem Adelsgeschlecht, nach dessen Sitz der Stadtteil Halle Trotha benannt worden ist. Eben dieser Generalleutnant Trotha gab im Jahr 1904 den Vernichtungsbefehl gegen die Nama und Herero. Und ich erlaube mir, diesen Befehl einmal zu zitieren. Da heißt es: Die Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke zurück oder lasse auch auf sie schießen. Herr Breel, was hat ein von Trotha dazu geführt, einen derart drakonischen Befehl zu geben?
Ich will vielleicht noch eine Sache voranschicken, um eine Sache zu klären. Also zwei Aufstände, die nahezu zeitgleich stattgefunden haben, das ist richtig. Wobei man sagen muss, dass der Nama-Aufstand eigentlich eine Reaktion schon auf diesen Vernichtungsbefehl ist. Die Nama haben zunächst sich an der Seite der deutschen Kolonialtruppen gegen den Herero-Aufstand gestellt und haben dann eigentlich erst nach der Erfahrung dieses rigorosen Vorgehens der deutschen Schutztruppen und Seebataillone gegen die Herero auch einen Aufstand begonnen. Das wollte ich nur einmal anfügen. Also das ist eine Reaktion auf diese drakonischen Maßnahmen. Was hat ein von Trotha dazu geführt? Ja, ich meine, Herr von Trotha steht natürlich nicht alleine da und es ist ein bisschen einfach, diese Völkermordpolitik einfach nur auf diese Person zurückzuführen oder zu fokussieren. Man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass um 1900 ein sehr breiter Konsens darüber bestanden hat, dass Gesellschaften, also sogenannte unzivilisierte oder wilde Völker, bitte das in Anführungsstriche zu hören, also es ist zeitgenössische Sprache um 1900, letzten Endes nichts zum Fortschreiten der Geschichte und der Kultur beitragen und letzten Endes auch von der Geschichte dafür vorgesehen sind, eigentlich zu verschwinden. Und wenn sich nun diese wilden Völker gegen den Segen der Zivilisation, die ja die Kolonisatoren in ihrem Selbstbewusstsein in die Welt tragen, empören, dann ist es auch das gute Recht an der Perspektive dieser Kolonisatoren, gewissermaßen den Prozess der Geschichte zu beschleunigen und das Sterben dieser Völker am Rande der Geschichte eben eigentlich zu vollstrecken. Das spielt, glaube ich, eine sehr, sehr große Rolle. Dazu muss man sagen, dass natürlich von Trotha auch eine recht radikale Figur in diesem Zusammenhang ist. Er hatte schon im Vorfeld des Herero-Kriegs im Zusammenhang mit dem Boxeraufstand in China und auch mit Aufständen in Ostafrika eine sehr große Erfahrung mit Kolonialkriegen und ist auch dort schon sehr brutal vorgegangen. Und er war eben wieder der Überzeugung, dass sich das Deutsche Reich in den Kolonien in einem Rassekampf befinden würde, der, und das ist ein Zitat von ihm, nur mit Strömen von Blut und Strömen von Gold in irgendeiner Form beendet werden könnte. Also das ist schon so der Punkt. Also von Trotha ist da zwar eine exponierte Person in diesem Zusammenhang, aber er steht nicht isoliert im Kontext, ich nenne es mal, der europäischen und deutschen Geistesideen- und Diskursgeschichte um 1900. Also das, was er da vertreten hat, war durchaus konsensfähig.
Diesen Befehl des Generalleutnants von Trotha ist ja dann zunächst die Verfolgung der Herero gefolgt, und zwar ausnahmslos, unabhängig davon, ob sich die einzelnen Hereros jetzt überhaupt an dem Aufstand beteiligt hatten oder nicht, ob sie bewaffnet waren oder nicht.
Ja.
Aufgrund dieser Verfolgung sind ja die Herero erstmal von den Kolonialsoldaten geflohen. Wie hat sich aus dieser Fluchtbewegung heraus dann der Völkermord vollzogen?
Also es hat am 11. August 1904 eine große Schlacht gegeben im Norden des Herero-Landes am Waterberg, die zu einer Niederlage der Herero geführt hat, die sich dort die gesamte Bevölkerung versammelt hatte mit Frauen und Kindern. Und man hat ihnen eigentlich nur den Ausweg nach Osten gelassen in die Omaheke-Wüste, eine sehr wasserarme Wüstengegend im Nordosten Namibias. Die Schutztruppen und Seebataillone haben halt den Herero nachgesetzt, haben sie verfolgt und Anfang Oktober 1904 hat es dann diesen Vernichtungsbefehl gegeben, den Sie vorgelesen haben, mit der Folge, dass die Wasserstellen am Rande dieses Sandfeldes oder dieser Wüste abgeriegelt worden sind und tatsächlich die Herero, die sich diesen Wasserstellen genähert haben, zurückgetrieben worden sind in die Wüste, mit dem Ergebnis, dass 60.000 bis 80.000 Herero zu Tode gekommen sind, also ca. 80% der Gesamtbevölkerung sind bei dieser Aktion umgekommen.
Jetzt wird ja ein Genozid nicht nur durch Befehle und Feldherren gemacht, sondern es braucht ja auch Menschen, die solche Befehle dann ausführen. In dem Zusammenhang waren das ja die Soldaten der deutschen Schutztruppe. Wenn ich mir das so vorstelle, dann glaube ich ja irgendwie, also um gnadenlos so unterlegene Rebellen, um auf wehrlose Frauen und Kinder zu schießen oder auch sie in die Wüste zu treiben und da verdursten zu lassen, dafür braucht es ja ein gehöriges Maß an Abstumpfung, Empathielosigkeit. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass so ein Genozid ohne eine gewisse Dynamik dann vonstatten gehen kann. Ist denn etwas über das Denken und die Motive der Soldaten der Schutztruppe bekannt, die diesen Genozid ausgeführt haben?
Ja, wir haben einiges an Quellenmaterialien dazu. Also es gibt Feldpostbriefe, es gibt auch Memoiren von Feldzugsteilnehmern und es ist halt insofern schon ganz interessant. Abstumpfung, haben Sie gesagt, ja, in gewisser Weise vielleicht Abstumpfung, aber zum anderen auch eben die Überzeugung, letzten Endes für eine größere Sache zu wirken. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass halt die in Anführungsstrichen Eingeborenen, also die autochthonen Bevölkerungsgruppen in den Kolonien, nicht als vollwertige Menschen galten. Sie galten gewissermaßen wirklich als stehengebliebene Teile in der der Menschheitsentwicklung, die auch im Prinzip keinen Ort mehr in der Zukunft haben. Und Abstumpfung, ich will das nochmal aufnehmen, diesen Begriff, das ist ja immer sowas, was man relativ leicht annimmt, dass die Täter im Völkermord abgestumpft seien. Aber man muss sich schon im Klaren sein, dass die handeln halt vor dem Hintergrund eines bestimmten Wissens. Und Professor Dabak, der Leiter des Instituts für Diaspora und Genozidforschung, hat einmal den, wie ich finde, sehr überzeugenden Satz gesagt, dass was die Teilnahme am Völkermord ermöglicht, ist die Überwindung des Gewissens durch das Gewissen. Also man handelt eigentlich im Sinne einer höheren Ethik und damit werden letzten Endes für bestimmte Bevölkerungsgruppen Regeln außer Kraft gesetzt, die eigentlich im zwischenmenschlichen Dasein gelten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte Ihnen vielleicht mal ein Zitat nennen aus dem Kopf, jetzt aus einem Roman von 1906, der sehr, sehr populär gewesen ist und der den Völkermord behandelt oder eigentlich diesen Feldzug behandelt. Das ist ein Roman von Gustav Frenzen, sehr renommierter Autor im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts. Er hat einen Roman geschrieben, Petermors Fahrt nach Südwest. Und da heißt es an einer Stelle: Wir müssen noch lange hart sein und töten, aber wir müssen uns dabei als Einzelne und als Volk um hohe Gedanken und große Taten bemühen, um unseren Teil zu einer besseren Menschheit beizutragen. Und ich glaube, genau das ist diese Ethik oder dieser Gedanke, diese merkwürdige, perverse Ethik und dieser Gedanke der Überwindung des Gewissens durch das Gewissen, die das Teilnehmen an einem Völkermord ermöglicht.
Wie hat denn damals die deutsche Öffentlichkeit im Deutschen Reich auf diesen Völkermord reagiert? Also wenn es so eine Öffentlichkeit gab oder welche Reaktionen gab es von Seiten der Staatsführung?
Also es gibt erstmal eine sehr, sehr große Öffentlichkeit. Die Ereignisse in der Kolonie Südwestafrika, muss man sagen, sind keineswegs geheim gehalten worden, sondern sind mit großem Aufwand in die Bevölkerung hineingetragen worden. Es gibt eine wirkliche Flut von Publikationen, von wirklich öffentlichen, offiziellen Darstellungen seitens des großen Generalstabs in Berlin bis hin zu Kinder- und Jugendbüchern, in denen der Kolonialkrieg und die Vernichtung der Herero und Nama dargestellt wird und auch auf eine Art und Weise gerechtfertigt wird, wie ich sie gerade geschildert habe, also gewissermaßen der Beitrag zum Voranbringen von Kultur und Zivilisation. Und das ist durchaus positiv in der deutschen Gesellschaft aufgenommen worden. Also diese Texte finden sich teilweise in Lesebüchern für Mädchenlyzeen und für Gymnasien und so weiter und so fort. Also als konsensuelle Statements sind die aufgenommen worden. Dieser Vernichtungsbefehl von Lothar von Trotha ist im Dezember 1904, das vergisst man oft, aufgehoben worden seitens der Reichsregierung. Der ist kassiert worden. Das hat aber keine Konsequenzen. Also weder ist Lothar von Trotha abberufen worden, noch sind seine Praktiken unterbunden worden, sondern man hat diesen Vernichtungsbefehl aufgehoben, weil man fürchtete, dass das Deutsche Reich an Ansehen in der internationalen Öffentlichkeit verlieren würde. Also das ist eigentlich eher eine Proforma-Geschichte gewesen. Und von Trotha konnte eben seine Politik bis 1907 so fortsetzen. Ein anderes Beispiel ist ja auch noch, dass es Einwände seitens der Sozialdemokraten beispielsweise im Reichstag gab, die sich gegen diese rigorosen Maßnahmen ausgesprochen haben. Und das ist bei den sogenannten Hottentottenwahlen 1908, Reichstagswahlen, ist ein sehr starker kolonialer Wahlkampf geführt worden, bei dem die Propagandisten einer rigorosen Politik die Wahlen gewonnen haben. Das spricht ja eigentlich auch dafür, dass das, was in Südwestafrika passiert ist, in der deutschen Gesellschaft durchaus anschlussfähig war und auch gutiert worden ist.
Wenn wir von den damaligen Reaktionen auf den Völkermord zur heutigen Aufarbeitung dieser Taten kommen, die Nachkommen der Herero und Nama fordern nach wie vor eine offizielle Entschuldigung von der deutschen Bundesregierung und sie fordern Entschädigungszahlungen. Die Bundesregierung argumentiert da, soweit ich das zurückverfolgen konnte, seit Jahrzehnten, aber gleich. Die Bundesregierung sagt, die Konvention zur Bestrafung des Völkermords, die 1948 von den Vereinten Nationen beschlossen wurde, die gelte nicht rückwirkend. Was sagen Sie als Historiker zu so einer Argumentation?
Das ist natürlich irgendwie, das ist eine Krücke, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Völkermordkonvention ist tatsächlich 1948 verabschiedet worden und 1951 ratifiziert worden, das stimmt. Und natürlich gibt es ein Rückwirkungsverbot im Strafrecht. Also man kann Leute nicht für Dinge verantwortlich machen, die zu dem Zeitpunkt, zu dem die Tat vollzogen worden ist, nicht unter Strafrecht stand. Also so gesehen ist die Argumentation in gewisser Weise richtig. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich gewissermaßen eine Tat als Völkermord bezeichnen nach Konvention von 1948, die vorher stattgefunden hat, wenn sie diese Kriterien erfüllt. Also ein Mord war auch, das Töten eines Menschen aus niederen Motiven war ein Mord, bevor es im Strafrecht die Kategorie Mord gegeben hat. Das ist ja wohl eine klare Sache. So gesehen ist die Anwendung des Völkermordbegriffs auf Ereignisse vor 1948 natürlich vollkommen richtig. Wenn wir das so sehen würden, wäre auch der Holocaust kein Völkermord, ne? Also die Konvention ist 1948 verabschiedet worden. Auschwitz ist am 27. Januar 1945 befreit worden. Das ist ja eine völlig perverse Argumentation zu behaupten, alles, was vor 1948 stattgefunden hätte, könnte nicht unter dem Rubrum Völkermord verhandelt werden. Das ist natürlich Unfug. Und die Bundesrepublik Deutschland ist Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches und hat damit natürlich auch Verantwortung zu tragen für Maßnahmen, die vom Deutschen Reich ergriffen worden sind. Ob das jetzt gewissermaßen auf der Basis von Strafrecht passiert oder auf der Basis gewissermaßen einer politischen Ethik, in die man einwilligt und zu der man dann sagt, ja, das, was da passiert ist, war ein Völkermord und wir tragen als Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches die entsprechenden Konsequenzen, entschuldigen uns dafür und übernehmen dann natürlich auch in gewisser Maße Verantwortung, indem wir Restitution und Reparationen zahlen. Also ich halte das für eine völlig selbstverständliche Sache, dass sich die Bundesrepublik Deutschland da in die Verantwortung stellen muss und letzten Endes auch Entschädigung zahlen muss.